Und wir gehen weiter in unserer Reihe durchs Markus-Evangelium. Wir sind jetzt in Teil 3. Da geht es um den Dienst und dass der Dienst und die Botschaft Grenzen überschreitet. Also dieser Teil vom Markus-Evangelium beschreibt Extreme. Extreme in der Gegnerschaft von Jesus. Wir haben das letzte Mal schon gesehen. Johannes, der Täufer, der Vorbote von Jesus, wurde hingerichtet, ermordet. Und Jesus handelt auch sehr extrem, indem er in diesem Teil, diesem Abschnitt sehr viele Wunder tut. Und dadurch die Vorstellungskraft der Menschen und auch seine Jünger einfach sprengt. Sie dadurch sehr ermutigt und gleichzeitig herausfordert. Und das auch das Thema heute, es geht um Jesus als Lehrer. Es gibt übrigens eine Doktorarbeit darüber von Rainer Riesner, Jesus als Lehrer. Da wurde mal die jüdische Didaktik und so alles analysiert. Also Jesus war ein genialer Lehrer. Ist jetzt heute nicht so, aber wenn ihr mal Lust habt auf eine Doktorarbeit, Jesus als Lehrer von Rainer Riesner. Und heute eben Jesus als Lehrer. Und hier geht es um Leidenschaft. Er ist durch Leidenschaft getrieben und in Leidenschaft gefordert und fordert dadurch auch seine Jünger. Also Jesus als Lehrer, durch Leidenschaft getrieben, in Leidenschaft gefordert. Markus 6, 30 bis 44, Jesus als Lehrer. Zunächst gucken wir mal die ersten zwei Verse an, 30 und 31. Da heißt es, die Apostel kamen wieder bei Jesus zusammen und berichteten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Damit wird ein Rückgriff gemacht auf ein paar Verse vorher, auf die Verse 7 bis 13. Da hat Jesus seine Jünger ausgesandt in so eine Art Praktikum, habe ich gesagt, als ich über den Text gepredigt habe. Die sollten jetzt mal eine Zeit lang selbstständig seine Botschaft verbreiten und wirken. Und jetzt kommen sie davon zurück. Also sie kommen zurück aus dem Praktikum, aus der ersten selbstständigen Erfahrung. Und da gibt es hier so ein Nachgespräch. Ne? Also sie sagten Jesus alles, was sie getan und gelehrt hatten. War wahrscheinlich sehr, sehr spannend. Jesus sagt, dann kommt, wir gehen an einen einsamen Ort, wo wir allein sind und wo wir euch ein wenig ausruhen könnt. Und dann heißt es hier als Erklärung, das war ein ständiges Kommen und Gehen, sodass sie nicht einmal Zeit zum Essen hatten. Also Jesus war immer frequentiert mit Leuten, seine Apostel waren immer konfrontiert. Sie konnten nicht in Ruhe essen. Und er wollte jetzt mal mit seinen Jungs sprechen. Was habt ihr erlebt? Jesus hat sich bei seinen Kontakten auf kleinere Zielgruppen konzentriert. Es gab die 70, mit denen hat er ab und zu Kontakt gehabt. Und dann gab es die 12 der Nachfolger, mit denen hat er viel Kontakt gehabt. Und dann gab es noch die 3, mit denen hat er am meisten Zeit verbracht. Und hier sind eben die 12. Und das andere musste jetzt mal warten, denn sie sollten die Ersten sein, die selbstständig dann später seine Botschaft verbreiten, wenn er nicht mehr in dieser Welt ist. Und dazu wollte er jetzt einfach mal Ruhe haben. Das haben sie dann auch umgesetzt, dann hier in Vers 32. Sie fuhren also mit einem Boot an einen einsamen Ort, um allein zu sein. Aber man beobachtete sie bei der Abfahrt und vielen war klar, wohin sie wollten. Da kamen die Leute aus allen umliegenden Ortschaften angelaufen und waren so auf dem Landweg noch vor ihnen dort. Also sie waren geradezu verfolgt von Leuten, die die Botschaft von Jesus hören wollten. Ich dachte, boah, aber ihr seht, Jesus war gar nicht so und seine Jünger, irgendwann ist halt auch mal zu viel. Ne? Also ich versuche das mal euch noch ein bisschen klarer zu zeigen. Also der Text hier spielt zunächst in Kapernaum, dort in der Gegend wollte er sich mit seinen Jüngern unterhalten. Und im Lukas-Evangelium wird beschrieben, dass er sich jetzt versucht zurückzuziehen in die Nähe von Bethsaida. Und ihr seht, das ist so ein stumpfer Winkel hier. Und man ist nicht über den See Genezareth nach Möglichkeit direkt rübergefahren. Es war zu gefährlich, da können plötzliche Stürme auftreten. Das hatten wir ja schon, die Sturmstillung. Und man fuhr eher so am Ufer entlang. Und da konnten die Leute natürlich sehen, aha, der fährt hier rüber, hier ist sonst nichts. Also irgendwie muss es die Gegend von Bethsaida sein. Und da sind die auf dem Landweg dahin gerannt, alle zusammen, und waren eben dann vor ihnen dort. Wenn man Gegenwind hat und muss paddeln und so, ist man immer nicht so schnell. Und dann hat das halt nicht so ganz geklappt mit dem Praktikumsgespräch, mit der Reflexion in Ruhe, sondern waren halt wieder Leute da. Und es ist interessant, wie Jesus jetzt reagiert hier in Vers 34, da heißt es, als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Er nahm sich darum viel Zeit sie zu lehren. Also plötzlich hatte er kein Bedürfnis mehr nach Ruhe gehabt. Es hat ihn gerührt, die sind hergerannt, um ihn zu hören, den Hirten. Schafe ohne Hirten. Und er nahm sich viel Zeit, sie zu lehren. Hier ist übersetzt mit Mitgefühl, das ist gut, transportiert aber, was da steht, viel zu schwach. Hier steht ein Begriff, der die körperlichen Eingeweide beschreiben kann, der das Herz beschreiben kann und Körperorgane. Also man muss sagen, als Jesus die Leute sah, fuhr es ihm in die Eingeweide. Er hat sich nicht einfach nur gefreut, sondern es hat ihm körperlich durchzogen, dass sie jetzt hier sind. Die Leidenschaft hat ihn gepackt. Und er lehrte sie und nahm sich dafür viel Zeit. Ich weiß nicht, ist euch auch schon mal etwas so in die Eingeweide gefahren? Wenn man die Person des Herzens trifft und sieht, fährt es einem ja auch manchmal so ein bisschen, ne? Spürt man, ne? Bei Jesus ist das hier, aber der Begriff beschreibt das noch stärker. Die Eingeweide kamen in Bewegung. Also der Sohn Gottes hat hier eine enorm tiefe, stark körperlich spürbare Gefühlsregung. Und so sucht er jetzt nicht mehr die Ruhe, sondern lehrt die Menschen. Denn sie sind verloren, Schafe ohne Hirte. Krasse Geschichte. Wer von euch isst regelmäßig zur gleichen Zeit zu Mittag? So wenige. Wir auch. Echt? Okay. Ja, das ist ja dann schon. Also, ja, bei uns ist so, wir essen recht spät. Wir holen unseren Sohn immer so um 13 Uhr vom Kindergarten. So 13, 15 rum essen wir dann meistens. Und da werden wir oft unterbrochen, weil es an der Tür klingelt. Denn das ist auch die Zeit, wo die Post und diverse Paketdienste kommen. Und bei uns klingeln die sehr oft, weil die gecheckt haben, bei denen ist immer jemand da. Ich habe ja Homeoffice. Wir hören ganz oft den Satz, ich habe ein Paket für so und so, könnten Sie es annehmen? Manchmal hat mich das echt schon ein bisschen genervt. Wir sind gerade hingesessen, ne? Und die kommen ja dann komischerweise so im 10-Minuten-, 5-Minuten-Tag versetzt. Kommen die anderen im Haus, denen kannst du ja auch einen Dienst tun. Neben uns wohnt auch ein älteres Ehepaar, die sind einfach nicht mehr so fit. Wir stellen auch die Mülltonnen raus für sie und so. Ist ja okay, aber manchmal denke ich, weißt du, irgendwie nervt es. Keine Ruhe zum Essen ist einfach schlecht. Und jetzt hier, die kommen vom anstrengenden Praktikum und so weiter und können, also die könnten genervt sein, Jesus könnte genervt sein, aber ist es nicht. Anders ist jetzt beim Paketdienst, da bin ich gar nicht genervt, sondern ich stehe schnell auf und laufe zur Tür, wenn ich weiß, endlich kommt, was ich bestellt habe. Ne? Dann ergreift einen so die Leidenschaft. Es gab auch eine Werbung von so einer Firma, da haben die Leute an der Tür geschrien. Ne? Wisst ihr noch? Ich mache jetzt hier keine Werbung. Ich bin ja auch schon ein bisschen eine andere Generation. Ja. Also wenn die Leidenschaft einen packt, dann hat man Kraft und Zeit und Energie. Ist überhaupt nicht gestört. Ne? Ist völlig egal. Und das haben wir eben bei Jesus. Er wurde immer von Menschenmassen bedrängt. Wir haben ja einmal gehört, dass er vom Boot aus predigen musste, weil die Leute so auf ihn eingestürmt sind, dass er sonst zu Schaden gekommen wäre. Also es war schon krass, aber hier sagt er, nein, ich lehre diese Leute. Eine tiefe emotionale Regung, seine Leidenschaft hat ihn gepackt. Das ist sein Antrieb. Seine Leidenschaft trieb ihn in unsere Welt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Seine Leidenschaft trieb ihn an, das durchzuziehen, klar zu bleiben bis ans Kreuz. Das ist sein Antrieb. Die erste Botschaft für uns heute, der Antrieb. Der Antrieb. Jetzt habe ich ja viel erzählt hier. Was meint ihr, was genau lernten seine Jünger jetzt hier aus dieser Gesamtsituation als seine Schüler? Was blieb hängen? Was meint ihr? Wichtige vom Unwichtigen zu unterscheiden. Ja. Im Praktikum als Pastor hat mir der Pastor gesagt, du musst das Dringende vom Wichtigen unterscheiden. Die Leute meinen immer, es ist dringend, aber manche ist nicht wichtig. Ja, okay. Ja. Was noch? Befindlichkeit zurückstecken, ja. Ja. Geduld, ja. Empathie, ja. Sie sind ja seine Schüler. Der Begriff Jünger bedeutet ja Schüler. Ja, ja, ich freue mich. Je nachdem, was er für einen Blick hat, könnte man auch sagen, hier zeigt sich, man braucht eine Anleitung, man braucht ein Reflexionsgespräch, man braucht dadurch, man könnte hier zack, 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 das ist alles richtig. Das stimmt. Können wir viel lernen. Aber der entscheidende Punkt hier ist die Leidenschaft Jesu. Das Herz als Antrieb. Dadurch hat er Zeit für die Leute, für die Menschen. Es fuhr ihm durch die Eingeweide. Später fuhren ihm die Nägel am Kreuz durch den Körper. Seine Leidenschaft hielt ihn auf Kurs. Er kam, um uns mit Gott zu versöhnen. Das ist der Punkt. Jesus kam für uns, starb für uns. Um eine Basis zu schaffen, damit wir versöhnt mit Gott leben können, hat er seine Heimat verlassen, sein Zuhause, dass wir ein neues Zuhause in der Ewigkeit finden. Das ist unsere Gemeindevision. Ne? Zuhause neu erleben. Also was ihn antrieb und auf Kurs hielt, war die Leidenschaft. Und je nach Blickwinkel haben wir jetzt die To-Do-Liste, zack, zack, okay, Anleitung, Reflexionsgespräch, zack, ja, das ist gut, wichtig, ne, methodisch. Aber der Antrieb, warum er das macht, ist eben Leidenschaft. Fehlt diese Sichtweise, sind wir in so einem To-Do-Dings drin, so eine Gesetzlichkeit, ist die Leidenschaft da, ist der Antrieb anders, wir haben viel mehr Zeit, Kraft und Energie. Das ist der Punkt, der hier bei den Jüngern hängen bleibt. Wir waren erschöpft, wir waren kaputt, wir wollen uns zurückziehen. Aber diese Menschen sind verloren. Und darum nimmt sich unser Lehrer, unser Herr Zeit und lehrt sie. Und das bedeutete, dass auch die Jünger sich jetzt diese Zeit nehmen müssen. Sie müssen warten, obwohl sie ja die wichtigen Jünger sind, die immer bei ihm sind, ist jetzt die Priorität bei denen, die verloren sind. Das ist die Leidenschaft Jesu. Ist die Frage, wie setzen wir das ins Leben um? Wir haben ja heutzutage viele Bereiche in unserem Leben, die immer mehr fordern, dass sie unsere Identität werden, praktisch unser Leben ausfüllen, ja, der Beruf. Man kann heute immer weniger einfach zur Arbeit gehen, das Zeug hinschmeißen, wieder nach Hause. Ne? Wird immer mehr verlangt. Ansprechbar, dass man die Vision trägt, die Identität, ihr kennt das ja. Ne? Schule, Beruf, Studium, Ausbildung nimmt einen zum Teil richtig gefangen. Dann gibt es die Bereiche, die dann tatsächlich vielleicht unsere Leidenschaft noch mehr herausfordern und sind. Das sind dann Freund, Hobbys, Partner, das sind die ganzen Bereiche. Ne? Und jetzt die Frage, wo müsste mir hier Jesus positionieren? Welche Position wird seiner Leidenschaft für dich und mich gerecht? An vielen Stellen habe ich den Eindruck, sieht es so aus. Da ist dann hinten noch so der Bereich der Religion. Das ist dann noch ein zusätzlicher Punkt, zusätzlicher Bereich, den man zu dem Ganzen dazu hineinschiebt. Das Ergebnis ist, irgendwie haut das nicht so hin. Jesus ist irgendwie nicht präsent im Leben. Und eigentlich habe ich dafür nie Zeit, es nervt mich nur, fehlt die Kraft und die Energie, weil das vielleicht nicht der Punkt ist, der Jesus entspricht. Vielleicht ist das nicht die Position, die ihm und dem, was er getan hat, entspricht. Welche Position würde ihm entsprechen? Die Mitte. Genau, genau, genau. Und das aus dem Grund, weil er ja uns, dich und mich, in die Mitte gestellt hat. Diese Leute, die hier kommen ohne Hirte, die Schafe ohne Hirte. Im Prinzip sind wir das, bist du und ich. Dafür kam er. Nahm sie ins Zentrum seines Lebens, seiner Identität, seiner Persönlichkeit. Dafür gab er seine auf. Wenn das der Fall ist, gruppiert sich alles andere in unserem Leben drumherum neu. Und Jesus steuert unser Leben. Im Prinzip ist es wie bei einer Ehe, bei einer Beziehung. Es geht ja um Beziehung, es geht um Leidenschaft. Jesus möchte ewig mit uns leben. Er möchte mit uns den Bund für die Ewigkeit schließen. Wenn Leute heiraten, sagen wir, wir schließen den Bund für die Ewigkeit, aber eigentlich schließen sie nur für dieses Leben. Denn wir sind ja nicht ewig. Mit Jesus geht es darum, den Bund für die Ewigkeit zu schließen, fürs ewige Leben. Und man lernt sich kennen. Die Leute hier lernen Jesus kennen. Darum sandte er auch seine Jünger dann in die ganze Welt und sagt, geht hin, dass die Leute mich und meine Botschaft kennenlernen. Man lernt sich kennen. Man sieht sich und hört sich. Irgendwann wird klar, hier ist Leidenschaft. Und man schließt den Bund. Das geschieht in der Taufe. Man lässt sich taufen, sagt, ab heute bin ich ein Teil von Jesus. Bundesschluss, Bund für die Ewigkeit, wie eine Ehe. Und in der geht es dann darum, das zu gestalten. Man macht aus zwei Leben eins, man nimmt jemand anderen ins Zentrum meines Lebens und alles herum gruppiert sich neu. Manches wird dann auch schwierig, zum Beispiel, zu welcher Familie geht man jetzt an Heiligabend und so weiter, ne? Gibt es da so kleine Problemchen und so. Da muss man sich selber finden als Paar, das Leben neu ausrichten. Darum geht es bei Jesus. Deswegen wird sein Verhältnis zwischen uns und ihm, Jesus und der Gemeinde, immer wieder am Bild der Ehe beschrieben, auch schon im Alten Testament. Das entspricht der Leidenschaft unseres Herrn. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal jemand gesagt habt, ja, weißt du, mein Leben wird direkt vom Allmächtigen und Schöpfer dieser Welt persönlich bestimmt. Wer würde das zu jemandem sagen? Habt ihr das schon mal? Ist so ein bisschen, würde man sagen, ui, aus welchem Laden kommt denn der? Ne? Aber das ist die Realität, um die es geht. Ich lebe mit Jesus. Ich schließe mit ihm den Bund für die Ewigkeit. Und da gibt es eben die Prozesse, man ist so am Kennenlernen. Vielleicht bist du gerade so am Kennenlernen. Hörst das zum ersten Mal oder zum ersten Mal klar oder intensiv genug? Ja? Wie ist denn das eigentlich? Dann kommt irgendwann der Punkt, wo man sagt, also das ist er oder das ist sie, wenn man auf eine Frau trifft. Hier eben, das ist er, Jesus. Und dann kommt der Punkt, wo man sagt, jawohl, er gab sich vollkommen für mich hin, ich gebe mich für ihn hin. Bundesschluss. Dann gibt es die dritte Stufe, die hört eigentlich das ganze Leben nicht auf, das immer wieder zu pflegen, durchzuziehen, Beziehung zu leben. Das haben wir im Jüngerschaftsbefehl. Geht hin, dass die Leute kennenlernen. Mit mir den Bund schließen, taufen und dann lehrt sie, dass sie selbstständig wieder andere als Jünger gewinnen können. Das ist der Antrieb. Jesus sagt das dann auch ganz direkt, also er spricht das aus, als logische Konsequenz, da heißt es, dann rief Jesus die ganze Menschenmenge hinzu und sagte, wer mir folgen will, muss sich und seine Wünsche aufgeben, sein Kreuz auf sich nehmen und auf meinem Weg hinter mir hergehen. Wer von dieser Leidenschaft getrieben ist, der muss das tun, weil die Leidenschaft ihn treibt. Seht ihr, also was ich gerade erklärt habe, diese ganzen Stufen, Jesus ist hier schon bei der zweiten Stufe bei diesen Leuten, beim Bundesschluss. Er verfolgt ein Ziel, wenn er die Leute lehrt. Sie sollen nicht einfach nur mal eine gute Zeit haben, ein bisschen religiöse Lehre und ein bisschen klüger werden, sondern sie sollen ihm nachfolgen. Folge mir nach, denn ich bin der Weg. Ich bin Wahrheit und ich bin das Leben. Also das Ziel ist, dass die Leidenschaft Jesu zu meiner Leidenschaft wird. Also egal an welcher Stufe du gerade knapperst oder bist, geh den weiteren Schritt. Und wenn du merkst, jetzt ist hier in meinem Leben Jesus drin, er hat davon Besitz ergriffen, dann halte diesen Kurs, denn manche werden denken, du bist ein Alien geworden. Bei mir war das so, mein Freundeskreis, mein Kumpelkreis, die können das überhaupt nicht, manche nachvollziehen, haben mich immer auf die Schippe genommen. Hai-Würden haben sie zu mir gesagt, Hai-Würden. Das Hai kam daher, weil wir manchmal, man kann ja so manches rauchen, ne? Und so, ja, war bei uns halt damals so, war ich, oder manche sagen auch Merkwürden oder, also ich habe ganz, also das war echt, und manchmal habe ich auch dann voller Gnade und Wahrheit reagiert, also halt die Fresse, ne? Also bei uns im Kumpelkreis, aber das wurde dann auch verstanden, hat dann gute Gespräche, aber das führte dann dazu, dass irgendwann der Leiter vom Jugendkreis sagte, Jürgen, weißt du, was du mir so erzählst, vielleicht ist das ja bei dir dran, da sage ich, was dran, ja das mit Haiwürden und Pastor und so, sag ich. Ja, es war dran, es war der nächste Schritt. Er war nicht leicht. So von zu Hause weg, ich hatte ein normales Leben, Freundeskreis, Ausbildung, Hobbys. Tja. Folge mir nach. Kann bei jedem anders auch sein, keine Sorge, nicht jeder endet als Pastor. Ja? Aber ist Jesus deine Leidenschaft? Steht er im Zentrum wie dein Partner? Oder wie der Partner, den du dir wünschen würdest? Das ist die Frage. Antrieb in Leidenschaft. Okay, so mir, dass ich mir nicht verliere. Genau. Ja, es geht dann weiter. Als es Abend wurde, kamen die Jünger zu Jesus und sagten, es ist schon spät und die Gegend hier ist einsam. Schick doch die Leute weg, sie sollen in die Höfe und Dörfer ringsum gehen, um sich etwas zu essen zu kaufen. Also wir lernen hier, wie lang eine Predigt ist, die Jesus entspricht. Ne? Ich mache weiter, ja, genau. Ja. Und dann, also die merken, hey, du musst mal unterbrechen. Die müssen auch versorgt werden, müssen was essen. Irgendwie geriet er in Rage. Beim Apostel Petrus ist ja auch mal jemand während der Predigt eingeschlafen, zum Fenster rausgefallen. Also das war, also da sagt Jesus dann etwas ganz, ganz Merkwürdiges zunächst mal. Hier heißt es, Jesus erwiderte, gebt doch ihr ihnen zu essen. Die Jünger sagten, naja, da müssten wir ja losgehen und für 200 Silberstücke Brot kaufen. Jesus fragte sie, wie viele Brote habt ihr denn? Geht, seht nach. Sie sahen nach und sagten, 5 und 2 Fische. Da ließ er die Jünger dafür sorgen, dass sich alle in Tischgemeinschaft im grünen Gras niedersetzten. So lagerten sich die Leute in Gruppen zu 100 und zu 50. Dann heißt es hier, dann nahm Jesus die 5 Brote und 2 Fische, sah zum Himmel auf und sprach das Segensgebet darüber. Das ist der Grund, warum wir auch Tischgebete sprechen. Jesus hat es getan. Im Timotheusbrief wird das auch mal wieder erwähnt. Segen über dem Essen. Er brach die Brote in Stücke, gab die Stücke den Jüngern, damit sie sie an die Leute verteilen. Auch die 2 Fische ließ er an alle austeilen und sie aßen alle und wurden satt. Sie füllten sogar noch 12 Körbe mit dem, was von dem Brot übrig blieb. Auch von den Fischen wurden noch Reste eingesammelt. 5000 Männer hatten an der Mahlzeit teilgenommen. Männer heißt, da waren wahrscheinlich noch mehr dabei. Das Männer könnte man übersetzen mit 5000 Mann vielleicht auch. Ja, also es geschah ein Wunder. Wo im Text wird das Wunder beschrieben? Seht ihr irgendwo, dass das beschrieben wird irgendwie? Nicht, ja? Das ist so eine Eigenheit vom Neuen Testament. Das ist sehr sparsam mit den spektakulären Beschreibungen. Es wird nicht beschrieben, es geschah. Jesus versorgt alle. Darauf hingewiesen haben ihn die Jünger. Es wird dunkel, die müssten mal. Und Jesus handelt. Es ist jetzt ungefähr 3 Jahre her, da war ich zum Kanzeltausch eingeladen in der evangelischen Landeskirche. Und ich ging dahin, dachte, ja, du predigst halt. Da war regelmäßig so ein Austausch mit der Gemeinde, wo ich da war. Und ich ging dahin und dann erfuhr ich, nee, sie führen ja dann auch durch die Liturgie. Da sage ich, also, ja, sie kennen das ja und ist auch sonst niemand da, der es machen könnte. Wisst ihr, also das war schon echt. Ich meine, ich so, was? Ich hatte keine Ahnung, ich bin ja Freikirchler. Da bin ich in die Sakristei, habe gebetet, dass dort Internetempfang ist. Und es war Internetempfang. Und dann googelte ich die Liturgie der evangelischen Landeskirche in Württemberg und habe dann so meinen Gottesdienst gestaltet. Ein paar Dinge waren anders, als es sonst war, weil die haben sich nicht so, aber hat keiner was gesagt. Ist ja immerhin, der ist ja auch von woanders so. Ne? Aber echt, hey, ich war so dermaßen angespannt. Bei der Predigt habe ich dann statt Petrus und noch war es immer Petrus und Paulus gesagt. Sonst konnten die Leute mir folgen, aber da hat auch keiner gesagt, hallo, du hast die Leute verwechselt. Ich weiß nicht, ob die auch so angespannt waren wie ich. Auf jeden Fall war ich hinterher geliefert und sage, ja, sowas brauche ich nicht mehr. Vielleicht kennt ihr das ja, ihr kommt hin, sollt was machen, plötzlich sollt ihr die ganze Veranstaltung leiten. Das war schon ein Problem. Aber ich fühlte mich echt überfordert. Echt, ich war hinterher geliefert. Wie können die einfach davon ausgehen, dass ich das kenne? Aber es ging dann. Ja. Der Herr hat mich durchs Internet gesegnet. In der Sakristei. Ja, genau. Naja. So, und bei der Vorbereitung hier, deswegen erzähle ich das, ist mir das wieder eingefallen. Ich stand so da, der Vorbereitung, stehe manchmal, ich habe so einen Schreibtisch und dachte, also wenn Jesus jetzt zu mir sagt, gib denen zu essen, hätte ich erst mal gedacht, hallo? Wie? Also ich wäre mal veräppelt oder zumindest überfordert vorgekommen. Und er stellt ja dann auch eine Forderung, aber die ist kleiner. Die Jünger sollen ihm bringen, was es gibt, was gerade so da ist. Und daraus macht er dann alle satt. Zweiter Punkt, die Forderung. Erst hat man den Antrieb, Leidenschaft und nun die Forderung. Vertrauen und Glaube. Jetzt weiß ich nicht, wie ihr das wahrnimmt, ist ja immer unterschiedlich, wie man so dasteht und Hintergründe, wie der Tag war und Empfindungen. Wer von euch würde sagen, er sieht hier auch in erster Linie, das ist überfordernd. Wem springt das so zuerst ins Gesicht? Okay? Genau. Ja. Wer sieht eher die Forderung, die Herausforderung im Glauben und das, das dann doch zu schaffen ist, ihm einfach zu bringen, was da ist? Wer nimmt mehr diese Seite wahr? Okay, genau. Und viele nehmen offenbar gar keine Seite wahr. Ja, genau. Macht ja auch nichts. Ja. Für die Jünger wäre es ein Problem gewesen, denn sie sollten eine Seite wahrnehmen. Im Johannesevangelium wird beschrieben, dass Jesus die Frage bewusst stellte, um die Jünger auf die Probe zu stellen. Er wollte, dass sie eine Seite wahrnehmen. Nämlich, dass er kann, wenn sie ihm bringen, was da ist. Das ist die Botschaft. Wenn man heutzutage Schüler ist, wird man ja gelehrt und angeleitet die ganze Zeit und irgendwann kommt mal so ein Test, man wird gefordert. Ne? Man nennt das Konzept ja fördern und fordern oder fordern und fördern. Ist wahrscheinlich immer noch irgendwie in der Pädagogik so. Sarah, du bist so bald Lehrerin, ne? Ist das so? Ja. Ja, genau. Also bei Jesus und seinen Jüngern ist das so, das ist ein Prinzip von Jüngerschaft. Das griechische Wort für Jünger bedeutet ja Schüler, er hält sie immer dabei, er ist immer mit ihnen zusammen, er leitet sie an und manchmal fordert er und sagt, jetzt tu deinen Schritt. Und da ist die Frage, wie man eingestellt ist und wie man drauf blickt, dass man sagt, Hilfe geht nicht oder, ja eigentlich, die zweite Anweisung geht ja. Aber dadurch, dass sie dieser Anweisung nachkommen, tun sie das, was Jesus vorher gesagt hat. Gebt ihnen zu essen. Und hier werden so einige Prinzipien deutlich, die sich durch die ganze Bibel eigentlich ziehen, die für uns auch wichtig sind, auch für die Jüngerschaft, für die Nachfolge. Das Erste ist, Jesus fordert nie mehr als da ist und als man geben kann. Hier sind 5 Brote, 2 Fische, die soll man ihm bringen, nicht mehr. Aber das, was da ist, sollen sie ihm geben. Vielleicht fragst du dich ja manchmal, was ist jetzt dran, was fordert jetzt Jesus von mir, von dir? Er fordert das, was da ist. Gib ihm, was da ist. In der richtigen Motivation, in der Leidenschaft für seinen Auftrag, mit der Leidenschaft, mit ihm zu leben. Und du wirst erleben, er wird gewaltige Dinge daraus tun. Gib ihm, was du hast. Er verlangt nicht mehr. Das zweite Prinzip, das sich hier zeigt, ist, er gibt immer mehr, als er fordert. Das haben wir hier zum Beispiel auch im, im anderen Text, aber ja auch schon hier, 5 Brote, 2 Fische, 5000 Leute werden gesättigt. Er gibt immer mehr, als er fordert. Oder jetzt hier, da heißt es, da erwiderte Petrus, also einer seiner Jünger, wir haben alles aufgegeben, um dir nachzufolgen. Jesus erwiderte, ich versichere euch, jeder, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Besitz um meinetwillen und um der guten Botschaft willen aufgegeben hat, wird jetzt in dieser Zeit alles 100-fach zurückerhalten. Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder und Besitz. Wenn auch mitten unter Verfolgung und in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Er verlangt nicht mehr, als was wir haben. Keine Überforderung. Er hat mehr gegeben. Er hat sich komplett geopfert. Das verlangt er von, nicht, von uns nicht immer in dieser Intention. Manchmal war es bei den Jüngern auch so. Und hier ist natürlich die Motivation entscheidend. Wenn ich das jetzt natürlich tue, um viel Gewinn zu machen, und ist natürlich schwierig, ne? Das ist falsch. Die Motivation ist die Leidenschaft. Das ist die richtige Motivation. Die Leidenschaft Jesu soll meine Leidenschaft sein. Das ist der Unterschied jetzt zwischen einer religiösen Motivation, da geht es um Gewinn und dass ich möglichst viel davon habe, und einer Motivation aus Jüngerschaft, Nachfolge und Leidenschaft. Da gebe ich es, ohne immer gleich zu denken, was bekomme ich zurück. Das ist der Weg im Segen. Mit Jesus zu leben. Die Forderung. Leidenschaft, der Antrieb. Frag dich in einer stillen Stunde, wie das bei dir ist. Stell dich mal gedanklich in diese Menge, die es schafft, dass es Jesus durchs Gedärm führt, denn wir gehören zu dieser Menge. Und dann frag dich, habe ich gegeben, was da ist. Und dadurch die Voraussetzung geschaffen, dass er Großes daraus machen kann. Jesus als Lehrer. Ich wollte jetzt noch einen extra Punkt machen, aber den lassen wir. Aber fragt euch mal, ob ihr Jesus tatsächlich als Lehrer wollt, wie ihn die Jünger wollen. Das ist auch eine interessante Frage. Jesus als Lehrer. Durch Leidenschaft getrieben, in Leidenschaft gefordert.